präsent und zu spüren. Es war heiß und die Besatzungsmacht bestimmte den Alltag. Sie waren unberechenbar, diese Soldaten. Und besonders je nachdem, was man sich in der Hauptstadt gerade hatte einfallen lassen. Das Spiel mit der Steuer, das war bei den Mächtigen besonders beliebt. Und die Ärmsten der Armen waren dann besonders schlimm dran. Ihn störte das nicht. Er gehörte zu denen, denen es gut ging. Er war nicht arm, aber er war auch nicht beliebt. Er war der Handlanger, der Besatzer, Kollaborateur, würde man später zu ihm sagen. Und neben den bösen Blicken, da erntete er auch schon mal Flüche und Beschimpfungen. Er war reich, aber er war abhängig von der Besatzungsmacht. Und er lebte am Rande der Gesellschaft. Wie in einem goldenen Käfig fühlte er sich manchmal. An den religiösen Festen, da durfte er nicht teilnehmen. Er durfte höchstens mal so in der Ecke stehen. Und mit Party war in seinem Leben erst recht nicht viel. Positive Gefühle sowie Freude und Begeisterung in seinem Leben, dieses Glas der Freude war bei ihm nicht besonders gut gefüllt. Man lebte halt so, aber viel von dem frischen Vitamin der Freude und der Begeisterung, des Glücks, der Dankbarkeit, das gehörte nicht so zu seinem Leben und zu seinem Beruf. Es war ziemlich leer. Dafür klingelte die Kasse. Jeder musste bei ihm vorbei und jeder musste etwas abgeben. Zwei Handelswege kreuzten sich und das war ein Geschäft. Fuhrwerke mit Waren, Reisende, die passieren wollten. Und sie hörten ihn alle rufen, Zoll bitte! Oder seine Leute. Und diesen Zoll, den nahm er mit Augenmaß. Man könnte auch sagen mit Beziehungsmaß. Und einige haben sicherlich gesagt, maßlos. Aber er fand es angemessen, so das Vierfache des Normalen zu nehmen. Das war gerade ausreichend als Schmerzensgeld dafür, dass er diesen blöden Job hatte. Und er wollte ja auch noch leben. Nicht einfach in dieser Zeit, die Drecksarbeit für die Besatzer zu machen. Die Verachtung zu ertragen und diese täglichen Versuche, dass sie da feilschen wollten mit ihm. Nun ja, er saß immer am längeren Hebel. Lass die mal eine Stunde in der prallen Sonne stehen, dann sind sie schon weich. Und im Notfall gab es auch noch die Soldaten, die ihm dann halfen, sein Recht durchzusetzen. Ja, das war nicht einfach. Zöllner um das Jahr 30 nach Christus in Kapernaum zu sein. Kapernaum am See Genezareth. Das war nicht das Glück pur. Geld machte nicht glücklich. Das wusste er. Aber es beruhigte natürlich ein wenig das schlechte Gewissen. Matthäus, so hieß er, der bekam schon mit, was in der Stadt so abging und in der Umgebung. Und man erzählte ihm zwar direkt nichts, aber er hatte spitze Ohren schon wegen der ganzen Schmuggler und er sah genau, was so passierte. Da war er ganz sensibel. Aber reden wir über die Leidenschaft für seine Arbeit, sozusagen die Begeisterung. Ja, ich darf mal wieder zur Arbeit, ich darf meinen Job machen, ich darf es genießen. Mit Leidenschaft war er nicht so dabei. Das war vielleicht, weil es ein bisschen Kohle gab, ein bisschen mehr als das Glück, aber Leidenschaft? Begeisterung für das, was ich tue. Er war eher getrieben von Gier nach Geld. Wirkliche Begeisterung könnte anders aussehen. Und nun kam dieser Neurabbi, der kam jetzt öfter vorbei. Wunder sollte der vollbringen. Kranke sollten geheilt werden und sogar Tote sollten bei ihm auferstehen. Das erzählte man sich. Aber wenn er da mit dieser Truppe der abgerissenen Fischer vorbeikam, der war da mit Zoll natürlich nicht viel. Aber er wusste, dieser Rabbi, der hatte vorher oder nebenbei, und das haben jetzt seine Familie übernommen, ein gut florierendes Bauunternehmen. Und da hatte er schon damals Steuern gezahlt und Zoll bezahlt. Aber jetzt mit dem neuen Job ist da nicht mehr viel. Aber es war etwas anders. Wie der ihn anblickte, das war so anders als die anderen am Zoll. Der blickte ihn irgendwie liebevoll, irgendwie interessiert an. So als wenn er ihn und sein Umfeld und sein Leben taxierte oder auch fast bis auf den Grund seiner Seele gucken könnte. Und das fand Matthäus spannend und interessant. Der sollte der Messias sein, der neue König. Der sollte sich sogar mit den Mächtigen anlegen. Das müsste er beobachten. War er ein Aufständischer oder war er wirklich ein von Gott gesandter Retter? Da musste man genau aufpassen. Und nun kommt dieser Jesus an diesem Morgen wieder vorbei an seinem Zoll, an seiner Station. Und er blickt ihn wieder so anders an, und diesmal blickt er ihn direkt in die Augen, spricht ihn an und sagt: Folge mir nach. Meint er mich? Ich war doch der Letzte, der immer gewählt wurde. Soll ich zu seiner Truppe gehören? Soll ich jetzt hier alles stehen und liegen lassen und mich auf den Weg machen? Komm mit mir, sagt er. Und ich habe ein paar Sekunden, um zu entscheiden, ob ich sitzen bleibe und das ignoriere oder ob ich mich auf den Weg mache. Beziehungen hatte er nicht viele. Um eigentlich zu sagen, er hatte seine Zöllner, die er kannte, aber das waren Arbeitskollegen. Und seine Familie, aber wirkliche tiefgehende Beziehungen, Freundschaften. Das Beziehungsglas bei ihm war ziemlich leer. Vielleicht wurde er auch von seiner Familie und seinen Freunden auch nur geliebt, weil er reich war, weil er Macht hatte. Nicht wirklich geliebt. Nicht wirkliche Beziehungen. Und warum sollte er jetzt auf dieses Angebot eingehen? Alles stehen und liegen lassen? Aber schließlich, er war der Chef des Unternehmens. Und eigentlich wurde ihm ja jetzt die Ehre zuteil, die ihm gebührte. Und seine Helfer, die konnten das ja auch mal ohne ihn machen. Am Abend würde die Kasse etwas leerer sein, aber das konnte er sich wohl leisten. Verrückt? Verrückt, nicht wahr? Mitten im Leben? Damit hat er nicht gerechnet, aber dann heißt es: Follow me. Wohin? Was soll ich tun? Er überlegt nicht lange, sondern er sagt: Okay, ich wag's. Ich gehe mit. Und dann fragt diese Truppe später am Tag: Wir haben knurrende Mägen, wir brauchen jetzt mal irgendwas in den Magen, wir müssen irgendwo mal was zu essen kriegen. Okay. Und auch wieder, diesmal ist Matthäus so spontan, dass er sagt: Okay, kommt in mein Haus. Nun hatte er kein kleines Haus, klar, er hatte Platz, aber irgendwie seine Ehefrau, seine Knechte, die mussten das jetzt einfach mal verkraften, dass er sich völlig verändert hatte. Gesagt, getan. Normalerweise war er nicht so spontan, aber jetzt lädt er sie ein. Und wer da so alles mitkommt? Natürlich die 12, aber klar, er hatte seine Kollegen noch mit eingeladen, weil die waren schon neugierig, was läufst du jetzt mit dem Kerl durch die Gegend? Und natürlich hatte Jesus auch noch ein paar andere Leute, die sich an ihn ranhängten, so Leute, die in der normalen Gesellschaft nicht so gut vorkommen, manche Leute, die
so ein bisschen mit Gebotsdemenz zu tun hatten. Die wussten nicht so recht, wie das mit den 10 Geboten ist und wie man das so anwendet im Leben. Menschen, die am Rande der Gesellschaft waren. Und dafür hatte Jesus eine besondere Anziehungskraft. Typen, die nicht in irgendein bürgerliches Schema passen würden. Und die Runde war nicht klein. Aber jetzt wird diese Veränderung natürlich auch nicht unbemerkt in der Gesellschaft bleiben. Und die Pharisäer, so nannte man die besonders Frommen oder eine Gruppe der besonders Frommen, die wussten jetzt das überhaupt nicht einzuordnen. Sie glaubten, der gibt sich als Rabbi aus, als Schriftgelehrter, als jemand, der Gott liebt. Und dann gibt er sich mit solchen Leuten ab und wäscht denen noch nicht mal den Kopf, sondern lässt sie einfach bei sich sein. Sie lauerten also vor seinem Haus und fragten, als sie so einen Jünger da in der Nähe saßen, ey, sag mal, wie kann das gehen? Wie kann euer Meister dann mit diesen Leuten da essen? Naja, wenn man mit anderen isst, man muss sich einfach nur an einen Tisch setzen. Also so kompliziert ist das ja nicht. Wie kann euer Meister das tun? Naja, er setzt sich an einen Tisch. Aber die Jünger brauchten diese Antwort nicht zu geben, sondern Jesus hört mit und Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das ist für Matthäus ja auch eine Aussage in dieser Runde. Er ist der Hausherr und dieser Jesus sagt, ich bin der Arzt und ihr, die hier alle rumsitzt, ihr seid krank. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Ihr seid krank. Und Matthäus überlegt, also wie, das kann er doch über meine Gäste und über mich doch nicht sagen, oder? Er, der Arzt. Aber eigentlich merkt Matthäus, eigentlich ist es genau das. Er fühlte sich nicht wirklich wohl. Er fühlte sich belastet, vielleicht nicht so körperlich, aber auch im Körper drückt sich das aus. Das schlechte Gewissen ist kein sanftes Ruhekissen. Da war etwas, was an seiner Gesundheit nicht stimmte. Und diese Party, die ändert sein Leben. Er macht sein Ding mit Jesus und er bleibt dabei. Matthäus bleibt dabei. Er erlebt diese Tiefen von Karfreitag, wo alles zu Ende scheint. Er erlebt das Wunder der Auferstehung und er erlebt die Begeisterung des Pfingstfestes. Wahnsinn! Und dann entsteht eine Gemeinde und er hat einen Platz darin und er kann seine Gaben einbringen. Ja, da gehört auch Verfolgung und Angst dazu. Das ist eine ganz unsichere Zeit. Aber sie wird sicher dadurch, dass er Jesus erlebt und Gott so nahe kommt wie nie zuvor. Und er ist einer, der dabei ist und der das mitgestalten darf und alle Fragen um den Sinn seines Lebens und seines Daseins. All diese Fragen, die sind beendet. Jetzt hat sein Dasein als Jünger Sinn. Und das Glas ist voll eingeschenkt. Ja, ich habe Sinn in meinem Leben. Und dann passiert weiteres im Leben von Matthäus innerhalb weniger Jahrhunderte. Bestimmt diese Botschaft den gesamten Mittelmeerraum. Es ist der Wahnsinn. Und er als Zöllner, als einer, der ein Betrüger war, von Berufswegen schon, er reist als Apostel durch die Weltgeschichte. Er kommt nach Ägypten, nach Persien und nach Mesopotamien. Und er entdeckt plötzlich, dass sein gutes Gedächtnis, das er als Zöllner entwickelt hat, als Augenzeuge, dass dieses gute Gedächtnis dazu beiträgt, dass er Mitschriftsteller eines Evangeliums wird. Und plötzlich bekommt sein Leben eine Bedeutung weit über die ersten Jahrzehnte hinweg. Heute lesen wir seinen Namen in der Bibel.
Es ist der Wahnsinn, was bei ihm passiert. Nur weil er an der einen Stelle nicht sitzen geblieben war und weggehört hatte und weggeguckt hatte, als es hieß, folge mir nach. Und Matthäus erreicht damit auch ein ganz großes Ziel. Das Ziel, dass wirklich mit ihm und durch ihn und durch diesen Herrn und durch diese Gemeinschaft, dass wirklich die Friedensbotschaft in die Welt kommt, dass Kranke gesund werden, in ganz großem Maße und zwar weltweit in der damaligen Zeit. Er ist jemand, der Menschen Halt und Trost vermittelt, dass Menschen entkommen dem Zwang des Gesetzes und sie bilden eine Gemeinschaft, die so ideal beschrieben wird, dass sie ein Herz und eine Seele sind. Dieses Ziel hat er erreicht. Diese Geschichte, sie findet sich für Bibelkenner natürlich in Matthäus. Na? Naja, ist immer so eine Sache hier. Ich wollte jetzt den Bibeltext. Moment. Machen wir erstmal dieses. Das sind die fünf Gläser. Man kann sein Leben oder seine Beschäftigungen im Alltag auch damit mal analysieren und sagen, wie geht's eigentlich im Moment bei mir, meinem Lebensglück, mit meinen Beziehungen, meiner Zufriedenheit und Begeisterung. Die Nachfolge, Christus nachzufolgen, kann uns, wie das im Psalm 23 heißt, sozusagen die Gläser voll füllen und einschenken. Mal mehr, mal weniger. Follow me. So. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Aber das liegt jetzt so. Das ist der Bibeltext, den ihr vielleicht schon erkannt habt. Und darum kommen wir jetzt von diesem See Genezareth und von Kapernaum hier mal zu unserem Leben nach Lehrte in Niedersachsen, in Nosa sozusagen, Niedersachsen, Ostwestfalen, Sachsen-Anhalt. Ich hoffe, niemand von euch kassiert Zoll oder ist gewerbsmäßiger Betrüger. Wir könnten drüber nachdenken, wo stehen wir so mitten im Leben? Und das ist, was mir auffällt an dieser Geschichte. Es geht nicht darum, dass wir ein neues Glaubensbekenntnis sprechen. Es geht nicht darum, dass es die klassische Bekehrung ist, die man schon mal mit diesem Text immer verbindet. Sondern es geht darum, dass wir mitten im Leben erleben, dass da einer kommt und uns beruft. Dass Jesus zu uns sagt, ich brauche dich, ich will dich in meiner Truppe. Und das kommt nicht ganz unvorbereitet, aber es kommt doch überraschend. Und es hat diesen Moment, wo du sagst, ich übernehme das, ich bin dabei, ich sage ja zu einer inneren Aufgabe oder zu einer Aufgabe, zu einer Herausforderung, die kommt und die ich prüfe und wo ich sage, ja, ich gehe das Risiko ein. Etwas Neues anzupacken, weil da die Gläser mit dem, was ich bisher tue, auch nicht gefüllt sind. Ein Studium, eine Ausbildung. Abraham und Mose waren schon nicht mehr berufstätig nach klassischem Bild, aber Alter oder Jugend spielen in der Bibel keine Rolle, wenn es um Berufung bei Gott geht. Darf Jesus uns berufen zur Nachfolge? Wir waren vor 2 Wochen in Lutherstadt Wittenberg in der Gemeinde und dort auch in einem sehr interessanten Café mitten in der Stadt, wo viele Menschen zusammenkommen, die sonst mit Kirche wirklich wenig oder gar nichts am Hut haben. Und schon vor 500 Jahren hat der Mönch Martin Luther 95 Thesen an die Schlosskirche geschlagen, die damals die Welt verändert haben. Gott hat diesen Mann berufen und mit der 95. These, die da lautet, hat er uns besonders ermutigt. Man muss die Christen ermutigen, darauf bedacht zu sein, dass sie ihrem Haupt Christus durch Leiden, Tod und Hölle nachfolgen. So in der damaligen Sprache, ich nehme an, ganz im Urtext wird es noch etwas anders ausgedrückt worden sein von ihm. Nachfolgen, das ist eine lebenslange Aufgabe durch unterschiedliche Situationen des Lebens. Und diese Einladung trifft zwischen Party und Ernsthaftigkeit genau den Kern unseres Lebens. Wir sind berufen mitten im Leben. Und mitten im Leben entsteht dann auch so etwas wie Party. Dazu habe ich euch natürlich entsprechende Bierdeckel mitgebracht. Die stehen für Party, aber die dürft ihr euch mitnehmen. Die sind auch das, was wir erlebt haben und erleben im Landesverband. Wir haben den Landesverbandsrat erlebt als, hier hinten findet ihr die Karte dazu, als viele Puzzleteile, die zu unserem Landesverband gehören. Und dieses Jahr haben wir uns über Nachfolge Gedanken gemacht. Nachfolge kostet etwas. Das Ringen auch um den richtigen Weg kostet, auch in unserem Landesverband. Party, die es bei der Taufe gibt, tiefe Tischgespräche bei Jesus, Wunder, die man feiern muss. Und ich möchte dabei sein. Ich möchte bei dieser Party dabei sein, heute und damals. Matthäus, er ist nicht mehr allein. Er hat jetzt Beziehungen genug. Sein Leben findet Erfüllung. Und er ist dabei in der Nachfolge mit Jesus und mit einer ganz neuen Gemeinschaft. Ja, da gibt es auch viel zu feiern. Und da kann man sehr fröhlich sein, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Da passiert etwas an Fröhlichkeit. Und darüber wollen wir uns freuen. Und ein drittes, was mir auffällt, ist das Stichwort: Plötzlich ist Matthäus auf dem Weg der Heilung. Und Matthäus protestiert auch nicht dagegen, dass Jesus seine Truppe und ihn selber irgendwie auch als ein wenig krank analysiert. Da gibt es immer etwas, was der Heilung bedarf, an den Beziehungen, an Leib und Seele. Und darum dürfen wir beten. Da sind wir plötzlich in einer heilenden Gemeinschaft, so sollte es jedenfalls sein. Etwas, was Balsam braucht an vielen, vielen Stellen und was Kirche heute eigentlich sein könnte. Balsam und Hilfe. Und Jesus redet da auch nicht lange drum herum. Und wir kennen es aus den anderen Geschichten, plötzlich sind die Zöllner, die von sich aus kommen und sagen, ich werde etwas in meinem Leben ändern. Die Soldaten, die kommen, wie soll ich leben? Die Fragen, die entstehen, nicht weil Jesus ihnen es von vorne sagt, sondern weil sie merken, ich brauche etwas Neues, etwas Heilendes in meinem Leben und sag du mir. Und es ist immer besser, wenn man gefragt wird und Antworten geben kann und nicht etwas einfach nur verkündigt. Und da braucht es diese geistliche Fachfrau, diesen geistlichen Fachmann mit der göttlichen Geistbegabung, wo es eben mit den schnellen Diagnosen und mit den einfachen Antworten, ja, das wird schon wieder, eben nicht getan ist. Wo könnte Jesus uns berufen? Damit will ich schließen, wenn er sozusagen an meiner Bank, in meinem Büro, an deiner Arbeitsstelle oder wo du so meistens dich aufhältst, wenn er da vorbeikommt und dich berufen möchte und fragt, ich habe eine Aufgabe für dich. Wenn er dich ansieht, wenn eine E-Mail kommt, die eine Botschaft enthält von Geschwistern, Freunden. Ich mache Mut dazu, mitten im Leben diese Momente zu entdecken und zu sehen, wo es darum geht, zu sagen, okay, ich lasse alles und fange etwas an, was nicht zu meinem normalen Alltag gehörte. Und dann werden meine Gläser wieder neu gefüllt. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir. Amen.